Die Verfolgung der als asozial Bezeichneten wird uns auch in der heutigen Sendung begleiten, denn wir haben ein Interview mit der Historikerin Dr. Julia Hörath vorbereitet. Sie ist seit 2017 Wissenschaftlerin am Hamburger Institut für Sozialforschung und hat über die im Dritten Reich als asozial Stigmatisierten geforscht und publiziert. 2017 erschien auch ihre Dissertation zu asozialen und Berufsverbrechern in den Konzentrationslagern 1933 bis 1938. Das Interview führte Tilia.
Guten Tag, Frau Dr. Hörath. Wir wollen mit Ihnen heute über die Opfergruppe der sogenannten asozialen und BerufsverbrecherInnen mit Ihnen sprechen. Und zum Einstieg vielleicht zunächst einmal die Frage, welche Menschen wurden von den Nationalsozialisten mit diesen Begriffen bezeichnet?
Da würde ich gerne einsteigen, indem ich vorwegschicke, dass die Bezeichnung asoziale und Berufsverbrecher natürlich nicht als eine quasi essentialistische Kategorie missverstanden werden dürfen, die eine real existierende Gruppe von Personen beschreiben würde. Also man muss sich, wenn man über die Verfolgung von asozialen und Berufsverbrechern im Nationalsozialismus spricht, immer klar machen, dass es sich bei diesen Bezeichnungen um Zuschreibungen der Verfolgungsbehörden handelte und dass im Grunde genommen der Akt der Verfolgung schon in dem Moment, in dem diese Zuschreibung getroffen wurde, eine Person sei asozial oder Berufsverbrecher, anfing. Und die Zuschreibung dieser Kategorien diente eben dazu, den Betroffenen negative Eigenschaften zu unterstellen, die dann wiederum herangezogen wurden, um Zwangsmaßnahmen, zum Beispiel eine Internierung im Arbeitshaus, eine Zwangssterilisierung oder eben auch die KZ-Einweisung zu legitimieren. Wenn man jetzt danach fragen möchte, wer in diese Verfolgungskategorien fiel, dann kann man zu den Asozialen vielleicht grob sagen, dass es die Angehörigen der traditionellen sozialen Randgruppen waren, die in diese Kategorie fielen. Also zuallererst BettlerInnen, Landstreicher, Prostituierte, Hausierer, dann eine Kategorie, die sich nannte säumige Unterhaltszahler, also Personen, das waren in der Regel Männer, ich habe kein Beispiel von einer Frau gefunden, die ihre unterhaltsberechtigten Angehörigen quasi den Fürsorgebehörden anheimfallen ließen, wie es im damaligen Nazi-Jargon hieß. Also es ging darum, dass eben Personen keinen Unterhalt zahlten für unterhaltsberechtigte Angehörige und die wurden dann halt eben als säumige Unterhaltszahler tituliert und eben auch entsprechend verfolgt. Die Verfolgung von Asozialen konnte bis hinein in also wirklich Bereiche, wo es schlichtweg um unangepasstes Verhalten ging, sich hineinziehen. Also gerade in der Kriegszeit wurden bisweilen Frauen verfolgt, weil ihnen unterstellt wurde oder weil es vielleicht auch tatsächlich so war, dass sie häufig wechselnden Geschlechtsverkehr hatten, wie man das nannte. Also sprich, es ging schlicht und ergreifend darum, dass sie mehr als einen Sexualpartner hatten und das konnte eben dazu dienen, eine Frau oder als Begründung herhalten, dass eine Frau ins KZ im Zweifelsfall auch eingewiesen wurde. Bei den sogenannten Berufsverbrechern war die Sachlage ein bisschen anders. Da gab es klar formulierte Kriterien, die sich anhand der Vorstrafenlisten der betroffenen Personen orientierte. Also als Berufsverbrecher galten Personen, denen die Polizei unterstellte, ihre Straftaten aus Gewinnsucht begangen zu haben. Das war quasi das leitende Motiv, dass man dem Berufsverbrecher unterstellte. Und der Begriff des Berufsverbrechers hatte eine längere strafrechtliche Tradition, die schon in die Weimarer Republik und auch ins Kaiserreich zurückreicht. Und traditionell wurde eben diese Gewinnsucht assoziiert mit Eigentumsdelikten, Diebstahl, Hehlerei, Betrug und so weiter. Es gab dann eine Erweiterung des Vorbeugungshafterlasses. Der Vorbeugungshafterlass war quasi die Rechtsgrundlage für die KZ-Einweisung von Berufsverbrechern, die dann auch Sittlichkeitsverbrecher mit aufnahm. Da muss man jetzt allerdings auch nochmal berücksichtigen, dass damals als Sittlichkeitsverbrechen Dinge galten, die heute gar nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Also zum Beispiel war männliche Homosexualität strafrechtlich verboten. Also es gab sehr klare formale Kriterien. Als Berufsverbrecher konnte ins KZ eingewiesen werden, wer dreimal aufgrund gewinnsüchtiger Delikte zu Freiheitsstrafen von mehr als 6 Monaten Dauer verurteilt worden ist. Ganz wichtig ist mir dabei zu unterstreichen, dass es eben um die Vorstrafenlisten der vermeintlichen Berufsverbrecher ging. Das heißt, jemand, der als Berufsverbrecher ins KZ kam, musste aktuell keine Straftat begangen haben und es musste auch kein Tatverdacht vorliegen.
Also das heißt, dass Angehörige beider Opfergruppen nach Ansicht der Nationalsozialisten damit gebrochen haben, wie man sein Leben zu führen, sein Geld zu verdienen, sich als anständiger Mensch zu verhalten habe. Kann man das so zusammenfassen oder worin liegt der Grund, dass diese beiden Opfergruppen häufig gemeinsam betrachtet werden?
Wie ich schon eingangs sagte, es gibt nicht den Berufsverbrecher oder die Asoziale. Also es macht auch wenig Sinn, jetzt quasi zwischen den Personen, die als solche verfolgt worden sind, nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Gleichwohl gibt es aber Gründe, durchaus die Verfolgung dieser beiden Gruppen gemeinsam zu betrachten. Und da würde ich vor allem zwei nennen. Der erste Grund ist, dass sie einer gemeinsamen Ideologie entspringen, nämlich dem utilitaristischen Menschenbild der Nationalsozialisten, das davon ausging, dass man die Bevölkerung in höherwertige und minderwertige einteilen könnte. Sinn und Zweck der nationalsozialistischen Sozialpolitik war es eben, die vermeintlich höherwertigen zu fördern und die vermeintlich minderwertigen auszugrenzen, an der Fortpflanzung zu hindern und schlussendlich dann eben auch physisch zu vernichten. Und das Sozialverhalten war eben ein äußeres Merkmal, an dem man glaubte, diese vermeintliche Minderwertigkeit erkennen zu können. Und ähnlich eben auch bei Kriminellen. Wenn jemand straffällig wird und immer wieder straffällig wird, nahm man an, dass das ein Hinweis ist auf negative Eigenschaften, die im Erbgut verankert sind und die, wie es damals hieß, ausgemerzt werden müssten. Der zweite Grund, warum es Sinn macht, die asozialen und Berufsverbrecher quasi gemeinsam zu betrachten, sind die Rechtstraditionen, auf denen ihre Verfolgung fußte. Also auch im Nationalsozialismus gab es einen pseudorechtlichen Rahmen für diese Verfolgungsmaßnahmen und der lässt sich zurückführen auf die Debatten um die Strafrechtsreform bzw. um die Reform des Fürsorgerechts im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Und da gibt es eben bestimmte rechtliche Traditionen, zum Beispiel die Diskussionen um die Sicherungsverwahrung, die dann eben im Nationalsozialismus fortgesetzt worden sind, beziehungsweise wo dann rechtlich kriminalpräventive Maßnahmen, die vor 1933 schon diskutiert und überlegt worden sind, nach 1933 umgesetzt worden sind von den Nationalsozialisten. Also es gab eine rechtliche Entwicklung im Nationalsozialismus, die dazu führte, dass die vorbeugende Verbrechensbekämpfung 1937 zusammengefasst worden ist in einem gemeinsamen Erlass, dem sogenannten Grunderlass vorbeugende Verbrechensbekämpfung. In der Zeit vorher gab es sehr heterogene, länderrechtlich geregelte Maßnahmen. Und in diesem Grunderlass vorbeugende Verbrechensbekämpfung, der dann im Dezember 1937 rechtswirksam wurde, wurde eben auch die Bekämpfung von asozialen und Berufsverbrechern zusammengefasst und in die Hände der Kriminalpolizei gelegt.
Sie sind eben schon auf die zeitliche Entwicklung dieser Verfolgung zugrunde liegenden nationalsozialistischen Gesetzgebungsprozesse eingegangen, insbesondere auch auf die Zäsur um 1937-38. In Ihrer Dissertation haben Sie ja gerade den Zeitraum vorher, also von 1933 bis 37-38 betrachtet. Was hat Sie an diesem Zeitraum besonders interessiert oder was lässt sich an diesem Zeitraum zeigen?
Also diese Frage lässt sich im Grunde genommen nur im Rückgriff auf den Forschungsstand beantworten. Als ich mit meiner Dissertation anfing, war die Verfolgung der asozialen und Berufsverbrecher weitgehend eine Forschungslücke. Es gab einige wenige, gleichwohl sehr wichtige Arbeiten, aber diese Arbeiten beschäftigten sich eben hauptsächlich mit der Verfolgung ab 37, 38. Das hat relativ einfache Gründe, die forschungspraktischer Art sind. 1937, 38 gab es nämlich drei große Massenrazzien gegen die sogenannten asozialen und Berufsverbrecher, die zentral vom Reichskriminalpolizeiamt gelenkt waren. Und das heißt, da ist die Quellenlage einfach sehr günstig. Während, wenn man sich die Phase vor 1937, 38 anguckt, man eine ziemliche Sisyphusarbeit in den Archiven vor sich hat. Und es macht also durchaus Sinn, wenn man quasi dieses Thema erstmal neu angeht, sich auf die Jahre 37, 38 und danach zu konzentrieren.
Vielleicht können Sie die Quellenlage noch ein bisschen genauer beschreiben. Wie viele Quellen gibt es denn überhaupt und wo liegen die? Bei so einem dezentral organisierten Prozess stelle ich es mir relativ schwierig vor, überhaupt von der Existenz von Dokumenten Kenntnis zu erhalten.
Ich denke, das ist in der Tat ein zweiter Grund gewesen, warum die Verfolgung der asozialen und Berufsverbrecher insbesondere in der Vorkriegszeit so lange auch ein Desiderat gewesen ist, weil die Forschung dazu eben schon recht schwierig ist. Man muss eben, wie Sie es schon angedeutet haben, dezentral in den Staats- und Landesarchiven, Hauptstaatsarchiven, aber auch in den Stadtarchiven suchen. Und ganz wichtig ist, dass man sehr gute Kenntnisse über den Verfolgungsapparat hat und über das quasi Verwaltungsverfahren KZ-Einweisung. Also eine KZ-Einweisung war schlicht und ergreifend, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ein Verwaltungsakt. Und in diesem Verwaltungsakt gab es eben einen bestimmten formalen Ablauf und bestimmte Zuständigkeiten. Ich habe das in meinem Buch extra sehr, sehr genau und sehr detailliert beschrieben, den Instanzenzug und welche Behörden daran beteiligt waren, eben um nachfolgenden ForscherInnen es zu erleichtern, Recherchen durchzuführen. Und also um vielleicht nochmal allgemeiner auf Ihre Frage zu antworten, es gibt eine sehr reiche Quellenlage. Ich war überrascht, wie viel ich gefunden habe und vor allen Dingen auch entgegen der Prophezeiung von Kolleginnen und Kollegen, die alle befürchteten, ich würde nichts finden. Es gibt eine sehr, sehr reiche Quellenlage, die aber eben eine sehr intensive Recherchetätigkeit erfordert.